Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hätten wir damals diesen Buchclub gestartet, zu dem ich dich mal drängen wollte, dann hätte ich so ein spannendes Buch für uns.
Mist, ey. Ich wusste, dass ich irgendwas vergessen habe. Das ist so eine Sache, die schwingt noch so zwischen uns.
Ja, das können wir jetzt auch vergessen, weil ich habe es jetzt schon als Hörbuch gehört bei BookBeat. Und zwar heißt das Buch Neid nach der Angst von Riley Sager. Und ich kann ja mal kurz zusammenfassen, worum es geht.
Bitte, der Titel klingt gruselig genug.
Es geht um Charlie. Charlie ist eine Studentin und sie möchte eigentlich von ihrer Uni jetzt weg. Weil letztes Jahr wurde ihre beste Freundin von einem Serienkiller ermordet, der immer noch nicht gefasst ist. Und nicht nur deswegen möchte sie da weg, sondern weil sie sich einfach gar nicht mehr so da wohlfühlt. Und jetzt möchte sie wieder nach Hause zu ihrer Oma. Und dafür sucht sie eine Mitfahrgelegenheit. Die findet sie auch an so einem Board in der Uni. Und sie fährt dann bei einem jungen Mann mit namens Josh. Und Josh ist irgendwie so ein bisschen komisch und hat auch Wissen über den Mord an ihrer besten Freundin, das eigentlich gar nicht so öffentlich bekannt ist. Und das ist so eine Sache, die sie absolut stutzig macht. Und da passieren so ein paar Sachen, die das noch so befeuern. Und auch ein paar Sachen, die das wieder hinten runterfallen lassen, wo sie sich dann denkt, ach, ich übertreibe voll. Aber weiter bin ich noch nicht. Ich habe aber schon eine Ahnung, wie es ausgeht.
Klingt meiner Meinung nach Täterwissen. Aber das wissen wir jetzt nicht. Klingt sehr, sehr spannend. Hörbücher sind für mich auch momentan irgendwie so eine kleine Obsession geworden, muss ich sagen. Weil man kann Hörbücher zu Zeiten hören, an denen man kein Buch in der Hand halten kann. Ich habe mir zum Beispiel ein Buch von Riley Sager genommen als Hörbuch, was du tatsächlich auch schon richtig gelesen hast und meintest, es wäre super gut. Und ich habe mir jetzt verboten, das außerhalb meiner Putzzeit zu hören. Also ich darf das nur hören, wenn ich putze. Und es ist so vorteilhaft, weil das ist so spannend, dass ich die ganze Zeit denke, wo könnte ich jetzt hier nochmal 15 Minuten in meinen Tag squeezen, um so ein bisschen aufzuräumen. Habe ich noch irgendwas? Kann ich das Bad noch sauber machen? Die Küche? Muss ich noch den Abwasch machen? Und ich liebe es einfach. Es ist so ein Geheimtipp. Also Leute, merkt euch das. Voll. Damit wird eure Wohnung blitzblank sein, wenn ihr ein gutes Buch habt.
Und wenn wir euch jetzt hier ein bisschen angefixt haben, dann probiert es doch einfach selber mal aus. Wir haben auch einen Code, Crime Overdose, den findet ihr auch nochmal in unserer Episodenbeschreibung. Damit bekommt ihr bei BookBeat 60 Tage kostenlos und insgesamt 40 Hörbuchstunden. Das ist nicht krass?
Ich finde, das ist so ein krasser Code, den BookBeat da rausgehauen hat. Überleg dir mal, du würdest jeden Tag eine Stunde spazieren gehen, dann sind das 40 Spaziergänge. Oder 40 mal die Wohnung sauber machen. So viel könnt ihr gar nicht putzen, wie ihr hören könnt. Also wenn ihr da jetzt Bock drauf habt und das testen wollt, dann schaut nochmal über den Link in unserer Episodenbeschreibung vorbei oder eben auf der Webseite und mit unserem Code CRIMEOVERDOSE. Und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Hören.
Ein Mann tot in einem Wohnhaus.
Lebenslanger Haft verurteilt.
Ein Mann tot in einem.
Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.
Überdosis Crime. Ein Podcast mit Chinoa und Saskia. Triggerwarnungen.
Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord oder andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
Chinoa, ich frag mich, wann bei mir das Thema Kannibalismus das erste Mal so im Kopf war. Ich habe vorhin so überlegt, wann kommt man mit solchen Themen das erste Mal irgendwie in Verbindung? Wann liest man das erste Mal davon und denkt sich so, oh mein Gott, das gibt's wirklich? Oder so, wie Menschen essen Menschen? Das kann ich mir ja nicht vorstellen.
Gute Frage.
Kannst du dich daran erinnern?
Gar nicht. Es muss auf jeden Fall gewesen sein, als ich sehr jung war, weil da kam ich in Berührung, glaube ich, mit allen True-Crime-Sachen, an die ich mich irgendwie erinnern kann. Ich glaube, das erste Mal war so, also so, dass es auch greifbar war, war, glaube ich, der Kannibale von Rothenburg.
Stimmt. Ja, der könnte sein.
Ist ja auch, glaube ich, aus Deutschland der bekannteste.
Ja, safe.
Wenn man nicht sogar denkt, ja, es gibt nur einen.
Ja,
Ich glaube, bei mir könnte es auch so ein Naturvolk gewesen sein, was kulturell zum Beispiel Kannibalismus betrieben hat oder immer noch betreibt. Und ja, das halt zum Beispiel mit historischen Ereignissen verknüpft ist.
Stimmt.
Aber ich kann mich tatsächlich an den Moment erinnern, in dem ich gedacht habe, darf man sein eigenes Fleisch essen? Nicht, dass man
sein eigenes Fleisch?
Ja, nicht, dass ich das jetzt irgendwie, dass ich jetzt einen Grund dazu gehabt hätte, aber ich glaube, das lag daran, dass ich irgendwo mal eine kleine Reportage oder so darüber gesehen habe. Entweder bilde ich mir das ganz stark ein oder es war wirklich so und also halte mich für verrückt, aber ich glaube, in dieser Reportage hat die Person, ich glaube, es war ein Moderator, ich weiß es nicht. Ich glaube, der hat sich so ein Stück Fleisch rausgeschnitten und das in eine Mikrowelle gepackt und gegessen.
Erzähl doch keinen Schwachsinn.
Ich weiß nicht, aber diese Geschichte ist schon so lange in meinem Kopf.
Hat sich eingebrannt und du weißt jetzt nicht mehr, ob es real ist oder nicht.
Ja, hat sich eingebrannt unter dem Thema Kannibalismus und ich weiß nicht, ob es real ist. Aber ich bin mir so safe sicher, dass ich das gesehen habe. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie das so ungefähr aufgebaut war und dass die dann darüber gesprochen haben und er dann gesagt hat so, naja, ich probiere das jetzt mal, aber
im Zweifelsfall war es ein Sketch von Switch Reloaded oder so.
Ja, wer weiß. Aber in meinem Kopf war der Gedanke, dass das verboten ist, dass das nicht erlaubt ist. Mhm. Und das würde ja irgendwie noch viel weitgreifender sein für viele Menschen, die zum Beispiel aus Nervosität an den Fingern knabbern oder irgendwie an den Lippen. Das ist bei mir immer ganz schlimm. Aber tatsächlich ist Kannibalismus per se nicht verboten, solange halt niemand zu Schaden kommt. Also die Taten, die damit folgen, sei das jetzt halt der Tod einer Person oder die Verletzung, Körperverletzung, ist dann das Problem. Ja, und damit kommen wir tatsächlich auch zum heutigen Thema. Denn
was ist denn das heutige Thema? Gute Frage.
Gute Einbruch. Ist nur Einbruch. ich habe heute einen Fall mitgebracht, der mich sehr fasziniert hat.
Mich auch.
Dich auch, wusste schon davon, denn tatsächlich war das so ein bisschen die Überlegung, ob wir das in ein neues Projekt, was wir gerade planen, mit reinnehmen. Es hat aber nicht so gepasst und wir haben uns dann dagegen entschieden und ich habe gesagt, ach komm, ich will den auf jeden Fall noch machen, weil der interessiert mich echt. Und deswegen habe ich den euch heute mitgebracht. Ihr wisst ja jetzt schon ungefähr, worum es geht. Mhm. Aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin gespannt, was du dazu sagst und die Details dir nochmal so darzulegen. Würde sagen, ich leg los.
Tu das.
Einige Namen habe ich geändert. Bei diesem Fall heute, noch mehr als sonst, möchte ich ganz besonders darauf aufmerksam machen, dass wir HörerInnen unter 18 Jahren davon abraten, diese Folge zu hören, einfach weil die Details ein bisschen zu brutal und blutig sind, meiner Meinung nach. Detlef G. wächst mit seinen Geschwistern auf. 3 Mädchen sind es. Er ist der jüngste und der einzige Junge und entpuppt sich als das Nesthäkchen. Von allen Seiten der Familie wird er betüddelt und verwöhnt. Nach seiner Schulzeit wird er Facharbeiter für Galvanik. Weil ihm hier aber die chemische Belastung für seinen Körper und die damit verbundenen Risiken zu groß sind, wechselt er 1980 zur Volkspolizei, 1994 dann zum LKA Sachsen. In der Zwischenzeit hatte er seine Frau, mit der er seine erste Ehe eingeht, kennengelernt und geheiratet. Sie bekommen eine Tochter und einen Sohn. Das Familienglück würde sich vorerst vervollständigen, als sie eine weitere Tochter adoptieren. Mittlerweile ist Detlef Schriftsachverständiger. Noch immer beim Landeskriminalamt Sachsen. In der Abteilung 6 ist er dafür zuständig, handschriftliche Dokumente auf ihre Echtheit zu untersuchen und oder ihren Urheber zu identifizieren. Ist ein Testament zum Beispiel gefälscht? Um welchen Urheber handelt es sich bei diesem Drohbrief? Mit solchen und anderen Fragen beschäftigt sich Detlef in seinem Arbeitsalltag. Seit über 30 Jahren ist er nun schon bei der Polizei, als er im Jahr 2012 einen Fall auf dem Tisch hat, der nachhaltig etwas in ihm auslösen wird. Ein Täter aus Leipzig hatte in einem Brief niedergeschrieben, was er mit einem Bekannten vor- und geplant hatte. Von seinem Plan, sein Opfer erst zu vergewaltigen, ihm die Genitalien abzuschneiden, zu töten und dann in kleine Stücke zu zerschneiden, erfährt Detlef auf den Seiten, die er genauestens analysiert, sehr detailliert. Das Gutachten, das er dazu schreibt, trägt maßgeblich dazu bei, dass der Täter eine angemessene Haftstrafe bekommt. Dieser Fall lässt Detlef nicht los. Die Details zu interessant, das Thema für ihn nicht nur aufregend, sondern auch erregend. Und damit sollte er nicht alleine bleiben. Während seine Karriere beim LKA eine Konstante in seinem Leben bildet, verändern sich privat bei ihm immer mehr Dinge. Seit 2002 war er schon nicht mehr mit seiner Frau verheiratet. Sie ließen sich scheiden, als Detlef ihr eröffnet, dass er sich in einen anderen Mann verliebt hatte. Andreas, von Beruf Notar, und Detlef stehen zueinander, zu ihrer Liebe und ihrer Zukunft. 2003 heiraten sie. Noch im selben Jahr suchen sie eine gemeinsame Bleibe und werden in einem kleinen Örtchen im Erzgebirge in Sachsen fündig. Eine kleine Pension in Hartmannsdorf-Reichenau, das zuvor als Ferienheim in der DDR genutzt wurde, holt die beiden gedanklich genau da ab. Die Gemeinde ist klein, der Wald um die Pension herum groß genug, Ruhe und Freiraum für die Projekte zu haben, die sie mit dem Erwerb ihres Eigenheims beginnen würden. Schon bald würde die Webseite, die die beiden für ihre Pension erstellen, lesen: 10 Gästezimmer, 24 Betten, ruhig gelegen. Die Entspannung, die sie brauchen, um dem Alltag zu entfliehen. Und der Winter im Glimmitztal hat seinen besonderen Reiz. Reihen sich die Sätze aneinander, die gerade naturbegeisterte TouristInnen davon überzeugen sollen, bei ihnen einzukehren. Für 19 Euro pro Nacht würden sie den beruhigenden Charme des Erzgebirges hautnah miterleben können. Detlef gilt als netter, hilfsbereiter Kollege, als engagierter Mensch, der viel für andere über hat. Als Mitglied im Natur- und Förderverein ist er aktiv an der Gestaltung seiner Heimatgemeinde beteiligt. So baut er eine Zeit lang zum Beispiel auch einen Erlebnispfad mit aus. Außerhalb dieser Zeit hält sich sein Kontakt zu anderen Leuten aber eher in Grenzen. Zumindest was die Offline-Welt angeht. Denn online erzählt er nicht nur einer Person von seiner Pension und was sich hinter den Wänden dieses abgelegenen kleinen Gebäudes befindet. Das würde auch Jakob S. gerne sehen. Wobei es dem polnischen Wirtschaftswissenschaftler aus Hannover weniger um die beruhigende Atmosphäre vor Ort und mehr um das, was Detlef ihm per Chat-Nachrichten dort verspricht, geht. Einen SM-Keller. Kennengelernt haben sich die beiden im Oktober 2013 über das Forum Zambian Meat, das mittlerweile nicht mehr existiert.
Meat wie Fleisch oder?
Ja.
Okay.
Hier tümmeln sich ca. 3000 Mitglieder, die untereinander und auch in Threads, also Gruppenbeiträgen, über ihre gemeinsame Leidenschaft sprechen. Das Schlachten und geschlachtet werden. Fiktiv, versteht sich. Das Kannibalenforum, Großanführungsstriche, wie es auch genannt wird, gibt sich selbst den Slogan The Number One Site for Exotic Meat. Also die Nummer 1 Seite oder die beste Seite, Nummer 1 Seite, für exotisches Fleisch. Doch unter den vielen Menschen, die sich hier versammeln, um Fantasien auszutauschen und Rollenspiele einzugehen, befindet sich die ein oder andere Person, die im Feld Ich bin an mehr interessiert als nur Rollenspielen ein Häkchen setzt. Detlef und Jakob zum Beispiel. Detlef als der, der davon träumt, zu zerstückeln, und Jakob, der unbedingt von jemandem getötet und verspeist werden will. Dass Jakob jetzt zugesagt hat und das Treffen bald bevorsteht, erfüllt Detlef. Schon länger ist er auf der Suche nach jemandem, der sich wirklich darauf einlässt und nicht nur Fantasiegeschichten mit ihm austauschen wollte. Nicht lange dauert es, nach Detlefs Registrierung unter dem Username Caligula31, bis sich Hadrian bei ihm meldet. Caligula31 hält nicht lange hinterm Berg, was er als Henker mit ihm vorhabe. Getreu dem originalen Caligula, auch bekannt als Gaius Caesar Augustus Germanicus, der vierte Kaiser des Römischen Reiches, und berüchtigt für seine gewaltvolle Art, die ihm den Titel als schlimmster Kaiser Roms vermachte, schreibt er Hadrian folgende Worte: Nach deinem Tod werde ich dir als erstes den Kopf abtrennen, dann die Arme, an den Beinen wirst du hängen. Hadrian macht kurz bevor es zu diesem Treffen kommt einen Rückzieher. Detlef ließ nicht locker, verbrachte noch mehr Zeit auf der Webseite, die ihm das geben sollte, wonach er sich schon so lange sehnte. Der User Junji oder Junji wird auf ihn aufmerksam. Abseits von der Online-Bubble heißt er Thomas, ist 31 Jahre alt und kommt aus Osnabrück. Mit Thomas wird es schnell sehr ernst, was den gemeinsamen Plan und ihre Vorstellung angeht. Thomas äußert Detlef gegenüber, dass er lebendig gegrillt werden möchte. Ob auf dem Rost oder am Spieß sei ihm egal. Seine Traumvorstellung ist dabei, über einem offenen Feuer durchbohrt zu werden und so lange wie möglich aktiv das, in Anführungsstrichen, Grillfest mitzuerleben. Als Detlef ihn an den Dresdner Hauptbahnhof bestellt und dann auch von dort abholt, schmiert er Thomas noch an Ort und Stelle auf der Rückbank seines Autos mit Essigmarinade und Öl ein, wickelt ihn in Frischhaltefolie und lässt ihn so dann 5 Stunden darin verbleibend. All die Aufregung und Umsetzung des ersten Teils hatte beide aber mittlerweile so müde gemacht, dass sie sich erst einmal ausruhen wollten. Am nächsten Tag bekocht Detlef Thomas und kümmert sich um ihn, als wären die vorherigen Pläne nie Teil ihrer Verabredung gewesen. Und tatsächlich schickt Detlef den 31-Jährigen wieder nach Hause. Mit der Überzeugung, Thomas sei zu jung und habe noch das ganze Leben vor sich, lässt er die Abmachung platzen und wartet nur auf den Nächsten, der ihm online in die Arme laufen würde und das richtige Match sei. Es vergeht nur wenig Zeit, bis das Chatfenster den Username LongPickHessler, ich hoffe, ich butcher den Namen nicht, auf dem Bildschirm anzeigt. Jakob war es, der unter dem Namen Langes Schwein auf den Gegenpart zu seiner Vorstellung wartet und sucht. Als Langes Schwein bezeichnen sich in solch einschlägigen Foren die Menschen, die als Schlachtopfer zur Verfügung stehen möchten. Die meisten von ihnen nur im fiktiven Rollenspiel. Doch das ist Jakob nicht genug. Er will es am eigenen Leibe erleben. Wochenlang tauschen die beiden sich aus. In Mails, SMS und Chatverläufen schicken sie sich mehr als 400 Nachrichten hin und her.
Das kam mir schon mal in Jakob vor.
Das ist genau der.
Okay.
Also, ja.
Das ist der sich dann doch dagegen entschieden hatte?
Nee, ich habe vorhin erzählt, dass er da jetzt mit diesem Jakob verabredet ist, aber dass vorher schon einige Treffen stattfinden sollten. Er ist jetzt sehr froh drum, dass Jakob zugesagt hat und dass es zu diesem Treffen kommen soll. Denn, wie gesagt, einmal war ja sogar schon einer bis zu ihm nach Hause gekommen, ja, oder bis in, genau, die Pension. Das war der Thomas. Und einer hatte abgesagt, der ist dann direkt abgesprungen, als der Detlef ihm da seine Vorstellungen bereit machte. Also Jakob ist jetzt die Person, von der wir sprechen, die sich jetzt auf den Weg zu Detlef machen, okay, soll. LongPickHessler habe dabei nur wenige Wünsche. Er wolle keine Verletzungen im Kopfbereich, solange er noch lebe. Das Kopfabschneiden davon ausgenommen. Detlef solle ihn direkt von Anfang an als sein Essen sehen. Und am Ende des Tages wolle er tot sein. Die E-Mail, die diesen Satz enthält, ziert der Betreff Schlachtfest. Caligula 31 sichert ihm die Umsetzung seiner Wünsche zu. Und mit diesem digitalen Handschlag war das Treffen vereinbart. Und so macht sich Jakob am Morgen des 4.11.2013 um 6.50 Uhr auf den Weg zu Detlef. Aus Hannover fährt er mit dem Bus nach Berlin. Genauestens geplant, wie sein Verschwinden möglichst lange unbemerkt bleibt, schreibt er seiner Freundin per Skype: Ich rufe dich morgen an, ich hab dich lieb. Einer Mitarbeiterin gegenüber erwähnt er, dass er in Berlin noch einen wichtigen Termin habe. Während er eigentlich schon auf die nächste Anbindung wartet, telefoniert er noch einmal mit dieser, um ihr zu sagen, dass sich sein Geschäftspartner etwas verspätet. Alles nur ausgedacht. Doch das Ticket zum Dresdner Hauptbahnhof hatte er schon längst gelöst. Kurz nach seinem Telefonat schaltet er sein Telefon aus. Um 15.15 Uhr kommt Jakob in Dresden an. Zu Detlef ins Auto steigt er um ca. 15.45 Uhr. Mit diesem fahren sie unmittelbar in die kleine Pension im Glimmitztal im Erzgebirge. Hier herrschte nur noch mehr Ruhe als ohnehin schon. Wegen Bauarbeiten hatten Detlef und sein Mann gerade keine weiteren Gäste zu Besuch. Die beiden, also Jakob und sein Henker, waren nun ganz alleine und ungestört. Denn Andreas war, wie sonst auch, aus beruflichen Gründen nur an den Wochenenden in der Pension. Jakob ist ganz aufgeregt. Detlef hatte ja schon ein wenig erzählt, aber was ihn hinter den Türen erwartet, will er jetzt endlich mit eigenen Augen sehen. Die unscheinbare Pension in der kleinen sächsischen Ortschaft war in anderen Kreisen nicht nur bekannt als Rückzugsort für Wanderer. Seit 2006 hatte Detlef hier einen SM-Keller ausgebaut, der auch in der umliegenden dazugehörigen Szene bekannt ist. Viele Jahre ist Detlef schon Teil der sadomasochistischen Szene. Unter Sadomasochismus versteht man die sexuelle Befriedigung oder erlebte Lust eines Menschen durch das Zufügen oder Erleben von Schmerzen, Macht und Demütigung. Hinter der schweren Tür, die den nassfeuchten Raum verschlossen hält, verbergen sich kalte, rauputzige Wände voll mit Equipment, was in einer Session so genutzt wird. Folter- und Knebelwerkzeuge aller Art, Fesselseile und Handschellen, eine elektrische Seilwinde und an der Wand ein blank poliertes Henkersbeil. Ein Stuhl mit einer Aussparung in der Sitzfläche und Beinlehnen, der dem einer Gynäkologiepraxis ähnelt, steht in der Ecke. Detlef nutzt ihn häufiger mal für sich alleine. Und jetzt steht Jakob in dem Raum, in dem alles seinen Höhepunkt finden soll. Der Raum, auf den er schon so lange gewartet hatte. Der physische Raum, der sich nun um ihn herum befindet, aus dem es jetzt eigentlich kein Zurück mehr gibt. Aber auch der mentale Raum, den Detlef heute mit ihm teilen wird. Die Lust, die sie teilen, für die Jakob sonst von vielen, von der breiten Masse verurteilt werden würde. Schon bevor sie sich trafen, hatte Jakob ihm klar und deutlich gemacht, was er will. Denn da, außerhalb ihres beginnenden Rollenspiels, was in die Wirklichkeit übergeht, konnte er noch mitteilen, was er für Wünsche und Forderungen für das Treffen hatte. Träume, die ihm schon lange im Kopf schwirren. Bereits seit seiner Kindheit fantasiert er davon, mal irgendwann auf einem Opferaltar zu liegen. Und der Traum reißt nicht ab. Er zieht sich bis ins Erwachsenenalter, in dem er all das mit seiner Lust verbindet. Und so will der 59-Jährige, wenn sie sich endlich gegenüberstehen, nichts anderes für Detlef sein als seine Ware zum Schlachten. So sagt er in einer später wiederhergestellten E-Mail, sobald du mich zu dir gebracht hast, bereitest du alles vor, dann schlachtest oder erhängst du mich. Am selben Tag, am Abend, hänge ich dann schon in der Form der zwei Schweinehälften und kühle aus. Woraufhin Detlef ihm zusichert, noch am selben Tag werde ich dich dann aufbereiten und zu Wurst verarbeiten. Das wird sehr lecker. Was jetzt passierte, lässt sich eher schwerer rekonstruieren. Aber mit den wenigen Informationen, die Detlef gibt, könnte Folgendes passiert sein. Die beiden stehen nun endlich in Detlefs Keller. Die Spannung ist groß und beide wissen, was als nächstes passieren würde. Keiner der beiden hatte so etwas bisher erlebt oder durchgeführt. Von der Decke hängt ein Seil, nicht aber an einem einfachen Haken befestigt, sondern auf der Rolle eines Flaschenzugs. Detlef packt mit seiner mittlerweile grob gewordenen Art Jakobs Arme, drückt sie auf den Rücken und verbindet die Handgelenke mit Kabelbindern. Von einer Rolle Klebeband reißt er ein großes Stück ab und drückt es von links nach rechts über Jakobs Mund, als wolle er jeglichen Ton, den Jakob von sich geben könnte, in ihm einschließen. Das herabhängende Kletterseil legt sich Jakob selbst um den Hals. Aufrecht kann er normal mit dem Kopf in der Schlinge stehen. »Wenn ich nach 20 Minuten wiederkomme und du stehst immer noch da, brechen wir ab«, sagt Detlef zu seinem Masochisten, der vor ihm mit strahlenden, glücklichen Augen steht. Er wolle Jakob nicht umbringen. Das müsse er schon selbst übernehmen. Hierzu gibt es eine Fernbedienung, die mit dem elektrischen Flaschenzug verbunden ist. Jakob könne sich damit also selbst hochfahren und durch sein Eigengewicht, das plötzlich in der Schlaufe hängt, diese dazu bringen, sich immer enger und enger zu ziehen, bis ihm die Luft wegbleibt. Detlef verlässt den Raum und kehrt erst nach ca. 15 Minuten zurück. Und da hing er dann, Jakob, regungslos, ohne zu atmen, die Gliedmaßen schlaff. Es muss gerade zwischen 17 und 19 Uhr sein. Ab hier startet auch ein Video, aufgenommen mit einer Videokamera. Dieses Video würde später noch eine wichtige Rolle spielen. Das Intro zu diesem Video hatte er schon vor der Abholung von Jakob gedreht. Darin sagt er, dass er sich jetzt sehr auf das Schlachtfest freue, was ihm bevorstehe. Jetzt kommt eine sehr grafische Beschreibung, also für die Leute, die das jetzt echt nicht hören können. Es gibt einfach ein paar Minuten vor. In der Videosequenz, die jetzt eine Weile andauern wird, ist Detlef zu erkennen. Der LKA-Beamte ist nackt, nur Socken und Sandalen trägt er. In einer seiner Hände eine Axt. Doch Jakobs Leiche hängt nicht, wie erwartet, mit ausgestrecktem Körper und in der Luft hängenden Beinen von der Decke. Seine Beine schleifen auf dem Boden, die Knie sind gebeugt. Ob Detlef ihn mittlerweile heruntergelassen hatte mit Hilfe der Fernbedienung oder Jakob diese nie selbst benutzt hat, sondern sich einfach in die Schlinge fallen ließ, werden die Ermittlungen später zu klären versuchen. Und jetzt beginnt Detlef mit seinem Werk, auf das er schon so lange gewartet hatte. Er verbringt die nächsten Stunden damit, sichtbar erregt an der Leiche herumzuschneiden. Mit einem ringsum reichenden Schnitt durchtrennt er die Sehnen und Muskeln des Halses. Mit einer Elektrosäge teilt er dann den Körper samt Knochen der Länge nach. Die Geschlechtsteile der Leiche präpariert er heraus. Fein säuberlich, Anführungsstriche, legt er den Penis, die Hoden und den Hodensack des Toten auf einen Servierteller. Hiermit verbringt er die längste Zeit. Jakobs Leiche hängt nun in zwei Teilen von der Decke, so wie er es sich in einer seiner E-Mails gewünscht hatte. Den Kopf der Leiche wird man später in einem Topf in der Küche eingekocht wiederfinden. Als Detlef mit seiner Arbeit zufrieden ist, die Leiche in kleinste Teile geschnitten hatte, trägt er diese eimerweise nach draußen in den Garten und beginnt sie im Boden in ca. 80 cm Tiefe zu vergraben. 4 bis 5 Stunden hatte die Prozedur vom Zerteilen bis hin zum Vergraben gedauert. Das Video, welches Detlef an diesem Tag filmte, um es sich später noch einmal ansehen zu können, endet mit einer Szene, in der er vor der Kamera steht und sagt, dass ich mal so weit sinke, hätte ich nie gedacht. Und so wird Jakobs Leben im Keller seines Sadisten für immer beendet. Aber Jakob hat Familie. Familie, eine Freundin, Freunde und Kollegen, die tagtäglich um ihn sind. Letzterer ist es auch, der ihn am 11.11.2013 vermisst meldet. Sein Geschäftspartner war verwundert darüber, dass Jakob nicht am Arbeitsplatz erschienen ist und auch auf keine Anrufe oder Nachrichten reagiert hatte. Seine letzte Kontaktaufnahme zu anderen Menschen seines Umfelds war schon einige Tage her. Die Polizei zögert also nicht lange, die Ermittlungen, um den vermissten 59-Jährigen zu initiieren. Seine Spur kann durch die Handydaten bis Berlin verfolgt werden. Genauso wie Jakob es geplant hatte, als er dort einen letzten Anruf tätigte und dann das Mobiltelefon ausschaltete. Doch zeitgleich werden auch Jakobs Computerdaten ausgelesen und genau da findet man den hilfreichen Hinweis. Jakob hatte sich mit einem Detlef aus der Nähe von Dresden verabredet gehabt. Nun kennen sie Detlefs Mailadresse und auch den Inhalt ihrer Nachrichten. Fast noch schneller bekommen sie heraus, dass es sich bei dem Mann, der einen anderen laut seiner Chatnachrichten schlachten wolle, ebenfalls um einen LKA-Beamten handelt. Die Spuren führen sie nach Dresden, wo sie Detlef G. schließlich am 27. November an seinem Arbeitsplatz festnehmen. Detlef sei dort immer unauffällig gewesen, freundlich, aber eher der unscheinbare Typ. Zügig werden sein Arbeitsplatz und seine persönlichen Sachen durchsucht, um den BeamtInnen, die ihn gerade das erste Mal vernehmen, in der Ermittlungsarbeit zu unterstützen und Zusammenhänge oder Schlüsse schneller ziehen zu können.
Mit Arbeitsplatz meinst du jetzt im LKA?
Mhm.
Also er war noch aktiver LKA-Beamter.
Ja.
Und nicht nur Hotel- oder Pensionsleiter. Pension,
ja. Genau, das hat er nebenberuflich gemacht. Denn Detlef gibt gerade heraus zu, dass er Jakob, so wie dieser es gewollt habe, schlachtete und seine Körperteile auf dem Grundstück seiner Pension versteckte. Noch am selben Tag fahren sie gemeinsam mit ihm ins Erzgebirge, um sich das zeigen zu lassen, wovon Detlef in seinem Teilgeständnis spricht. Denn er gesteht hierbei zwar, Jakob mit einem Kehlschnitt, als dieser noch bei Bewusstsein war, wohl endgültig getötet und seinen Körper dann in kleine Teile geschnitten zu haben, bestreitet aber, dass die Tat aus sexueller Motivation geschehen war oder ein kannibalistisches Motiv hatte. Nicht verwirrt sein, wird noch aufgelöst.
Okay.
Bei der Untersuchung des Grundstücks und Hauses finden sich viele Puzzleteile des Kriminalfalls in Form von Körperteilen des Opfers an. Doch nicht alle Teile der Leiche können gefunden werden. Ein großer Teil des Rumpfes und auch die Geschlechtsteile des Opfers fehlen. Die BeamtInnen wissen noch nicht, dass ein Video existiert, auf dem genau diese Teile zu sehen sind. Mit viel Mühe auf einem Servierteller angerichtet. Detlef und Jakob waren, nach Dresdner Polizeipräsident Dieter Kroll, zwei Menschen, die mit ihren grauenvollen Fantasien zusammentreffen und ihre Perversion in immer krasserer Form ausleben. Denn 99% der Menschen, die sich in diesen Foren aufhalten, würden nur die Informationen, die Vorstellung dessen miteinander tauschen. Und im Fall der beiden, die ihrer Fantasie nachkamen, gilt es, Licht ins Dunkle zu bringen. Hatte Jakob wirklich sterben wollen? Und wenn ja, auf diese Art? Welches Strafmaß ist für Detlef G. gerechtfertigt und hilft ihm zu verstehen, warum sein Handeln falsch war? Die Obduktion der Körperteile, die geborgen werden können, und auch die weiteren Ermittlungen am Tatort schreiten immer weiter voran. Und so kommt das insgesamt 46-köpfige Sonderermittlungsteam zu einem Ergebnis. Denn die Obduktion zeigt, dass Jakob S. mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die Schlinge um seinen Hals erstickt war. Zu einem vermuteten kannibalistischen Verhalten finden sie keine Hinweise oder Beweise. Okay. Das 55-minütige Video, das Detlef G. aufnahm, zeigt schlussendlich nur einen kleineren Teil des Geschehenen. Denn der Teil, der die BeamtInnen noch immer rätseln lässt, ist nicht vorhanden. Der Moment, in dem Jakob stirbt, ist nicht zu sehen. Es gibt den Moment, in dem Jakob nackt vor dem Pensionsbesitzer steht. Die Schlinge um den Hals, langsame Atemzüge kann man dem Heben und Senken seiner Brust entnehmen. Detlef läuft um ihn herum. Und dann erst wieder der Moment, als Jakob nicht mehr atmet. Der, in dem Detlef beginnt, in das Fleisch zu schneiden. Der mittlerweile sich in Untersuchungshaft befindende Detlef G. sagt dazu nur, dass er vergessen hatte, den Aufnahmeknopf der Kamera zu drücken. Und tatsächlich hatte Detlef das Video nach seiner Tat gelöscht. Möglicherweise, weil er selbst an einem Zeitpunkt Abscheu empfand. Die BeamtInnen konnten es jedoch von seiner Festplatte wiederherstellen und so im Gerichtsprozess gegen ihn verwenden. Und genau dieser beginnt in Saal N105 im Dresdner Landgericht. Detlef G. sitzt regungslos auf der Anklagebank. Mit einer weißen Strickjacke und einem Lächeln auf dem Gesicht schaut der ehemalige LKA-Beamte den anderen Personen im Saal direkt in die Augen. Er scherzt, dreht sich breitlachend zu seiner Verteidigung. Es sieht fast aus, als würde er hin und wieder einen Scherz machen. Die restlichen Menschen sind äußerst irritiert vom Verhalten des Angeklagten, dem eine lebenseinschneidende Strafe bevorstehen wird. 23 Zeugen und Zeuginnen werden in diesem Prozess angehört. Detlef sagt zur eigentlichen Sache, dem Mord oder möglicherweise der Tötung auf Verlangen, nichts. Er hat Angst davor, im Prozess nicht fair behandelt zu werden. Denn tatsächlich hatte auch die Presse schon begonnen, sich ihre eigenen Versionen zu spinnen. Zitat Stückelmörder oder Zitat Kannibale vom Glimmitztal, Zitat Ende, schmücken die Titelblätter der umliegenden Printmedien. Auch international beginnt der Fall Wellen zu schlagen. Und überall wird vom Kannibalen gesprochen. Doch dass Detlef selbst ein kannibalistisches Motiv hatte, kann ihm nicht nachgewiesen werden. Vor der Polizei gibt er mehrere Versionen eines Geständnisses ab. In allen gibt es unterschiedliche Details und andere Gründe, die ihn dazu brachten, die unaussprechlichen Dinge an diesem Tag so zu tun, wie er sie tat. Die erste Version ist die, dass er Jakob wirklich mit einem Kehlschnitt tötete. Die Leichenreste, die in der Obduktion untersucht werden, deuten jedoch nicht darauf, sondern auf das Ersticken hin. Gegenüber seinem Verteidiger korrigiert er seine Aussage noch einmal und behauptet, Jakob hatte nach einem Kehlschnitt verlangt, dazu hätte er sich aber nicht überwinden können. Und so unterstützt Detlef mit seiner Aussage vor Gericht die Theorie, dass Jakob sich selbst umbrachte, indem er die Fernbedienung nutzte, um den Flaschenzug in Gang zu setzen und dann mit dem Eigenkörpergewicht in dem Seil zu hängen und zu ersticken. Und in der Tat werden auch nur die Fingerabdrücke des Opfers auf der Fernbedienung gefunden. Detlef habe ihn dann nur zerteilt, wiederholt er noch einmal aus seinem ersten Geständnis. Wenn Detlef G. selbst nicht genügend Hinweise oder aussagekräftige Informationen zum Tatgeschehen und seinem Motiv äußert, ist ein Gutachten hilfreich und nötig einzuschätzen, inwiefern er als angeklagte Person schuldfähig ist und wie sein Verhalten einzuordnen ist. Somit sind 5 Sachverständige und GutachterInnen, die durch ihre Einschätzung und Expertise für Klarheit sorgen sollen, Teil des Prozesses. Nach einem psychologischen Gutachten kann festgehalten werden, dass es keine Hinweise auf eine psychische Erkrankung von Detlef G. gibt. Es hatte von zwei PsychiaterInnen keine seelische Erkrankung oder tiefe Bewusstseinsstörung festgestellt werden können. Allerdings wird er als Mann mit narzisstischen Zügen und einem unstillbaren Drang nach sexueller Erregung gesehen, der sich zwar unter Kontrolle habe, jedoch dazu neige, die eigene Schuld auf andere zu verlagern und ständig auf der Suche nach Selbstbestätigung und Anerkennung sei. Detlefs Verteidigung fordert einen Freispruch. Jakob sei ein Mensch gewesen, der schon seit seiner Jugend davon träumte, irgendwann getötet und gegessen zu werden, so wie Leute um ihn herum in seinem Umfeld aussagen. Maximal eine Tötung auf Verlangen käme hier in Frage. Die Staatsanwaltschaft und auch die Nebenklage, Jakobs Frau und Tochter, fordern eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten. In erster Instanz verurteilt das Landgericht Dresden den ehemaligen Polizisten wegen Mordes und Störung der Totenruhe im Januar 2015 zu 8 Jahren und 6 Monaten Haft. Der Angeklagte hätte mit seiner Tat die Befriedigung seines Geschlechtstriebes über das Leben eines anderen Menschen gestellt. Eine Schuldminderung käme durch keine anderen Umstände in Frage. Doch es kommt zu einem zweiten Prozess. Am 9.12.2016 durchläuft der Fall eine neue Runde. Detlef G.'s Verteidigung hatte Revision eingelegt mit der Begründung, keinen fairen Prozess für ihren Mandanten zu sehen. Doch das Landgericht entscheidet ein zweites Mal, dieses Mal mit 1 Monat mehr im Strafmaß. 8 Jahre und 7 Monate Haftstrafe solle Detlef G. verbüßen. Für Mord. Begründung: die Tötung Jakobs. Jedoch unter Vorbehalt der Möglichkeit, dass dieser einen unbedingten Todeswillen hatte. Fällt dir hier schon irgendwas auf? Ist irgendwas Suspicious für dich?
Bis jetzt noch nicht.
Okay, dann kommt jetzt nämlich eine Information. Ich hatte das auch nicht auf dem Schirm. Ich habe diese Verknüpfung nicht gemacht. Aber Leute, die da ein bisschen sich damit ein bisschen mehr beschäftigen oder vielleicht stärker drauf achten, haben jetzt gerade schon gemerkt, dass das eigentlich das eine Sache nicht sein kann.
Okay.
Was denkst du?
Vielleicht, dass er nochmal anders verurteilt wird für die gleiche Tat?
Nee, pass auf. Der Bundesgerichtshof hebt dieses Urteil jedoch auf. Das Strafmaß für Mord lautet ohne strafmildernde Umstände lebenslang. Ohne Diskussion. Und so wird ein drittes Mal verhandelt. Die Verteidigung Detlef G.'s geht erneut in Revision. Diese gestattet der BGH dieses Mal nicht mehr. Somit wird der Angeklagte endgültig zu lebenslanger Haft wegen Mordes und Störung der Totenruhe verurteilt. Ich hatte es auch nicht auf dem Schirm. Ich dachte so, ah ja, ist klar. Und dann habe ich es gelesen und dachte so, oh mein Gott, ja. Es gibt keine strafmildernden Umstände, die irgendwie durch irgendein Gutachten bestätigt werden konnten.
Stimmt.
Und ja, dann war ich echt überrascht. Ein psychologisches Gutachten für das Opfer, welches die Verteidigung beantragte, lehnte die Nebenklage ab. Und so bleiben von Jakob nur Erinnerungen. Diese, die seine Liebsten immer bei sich tragen. Und es bleiben seitenweise Chatverläufe. Nachrichten, in denen er immer und immer wieder davon fantasierte, zu sterben und gegessen zu werden. Fantasien, die ihnen das Leben kosteten. Und Detlefs ja irgendwie auch.
Boah.
Intensiv, oder?
Super intensiv, super grausam, grafisch auch.
Ja.
Ich habe mich gefragt, als allererstes, wusste der Ehemann von Detlef von den ganzen Internetaktivitäten? Nee, oder?
Mm-mm.
Er hat es ja auch alles gemacht, während er auf der Arbeit war, weil er nicht in diesem Ort gearbeitet hat.
Ja, also den SM-Keller wird der safe gekannt haben. Das ist ja jetzt per se auch erstmal nichts Schlimmes.
Genau, da habe ich mich nämlich auch gefragt, ob er von der Vorliebe in Bezug auf den SM-Fetisch wusste.
Bin ich mir ziemlich sicher.
Und ja, ob er vielleicht, also das würde ja zeigen, dass es ein generelles Verständnis dafür von seiner Seite auch gegeben hätte,
ja,
so einem Fetisch nachzukommen, der natürlich nicht gleichzusetzen ist mit diesem Kannibalismus, der im Endeffekt passiert ist,
ja,
der ihm ja nicht nachgewiesen werden konnte, wo ich mir denke, naja.
Ich finde, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ja. Ich finde das auch sehr, sehr spannend. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann euch das jetzt nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Andreas, der Mann von Detlef, das gewusst hat, ja. Zumindest was da unten, sag ich mal, im Keller los ist. Und es wusste, da sind ja auch des Öfteren scheinbar andere Menschen hingekommen, also die da jetzt, sag ich mal, so in der Umgebung sind. Weil ich glaube eh, dass es so in so kleinen Orten, sag ich jetzt mal hier wie im Erzgebirge, eh ein bisschen schwierig ist, da Anklang zu finden als in einer Großstadt. Mhm. Und umso mehr ist es dann irgendwie wert, wenn es da jemanden gibt, der sagt so, hier können wir uns treffen und das machen. Ist ja auch wichtig, sag ich mal, dass Menschen in einem bestimmten Ausmaß die Möglichkeit haben, das zu leben, damit das auch, damit das in ihnen nicht irgendwie angestaut wird, aber es darf halt niemanden verletzen. Also genau. Solange es einvernehmlich ist und niemand in der Weise verletzt wird, dass es gefährlich wird oder, sag ich mal, also Verletzungen sind ja auch irgendwie relativ dann in dem Fall. Aber ja, von diesen Internetaktivitäten wusste er nichts.
Okay, krass. Ich finde, der ganze Fall wirkt so surreal, fast schon wie so ein Film. Gerade auch durch die Mails, die es gibt.
Ja.
Die ja, was auch super wichtig war, dass du die wortwörtlich einmal vorliest, damit wir uns immer so ein bisschen in den, ja, in den Gedankenzwirbel von den Menschen so reindenken können.
Ja.
Und das war auch nochmal richtig hart irgendwie zu hören.
Man kann sich halt nicht vorstellen, dass ein Mensch wirklich davon überzeugt ist, gegessen zu werden. Es ist so fern für mich.
Ja, weil es auch ums eigene Leben geht. Es ist so schwierig, das irgendwie auch zu erklären. Aber ich finde es ganz interessant, wie es so weit kommen konnte, dass man sich denkt, ich melde mich in so einem Forum an.
Ja, das finde ich ist auch eine Frage, die ich mir selbst überhaupt nicht beantworten kann. Also obviously nicht, weil ich nicht in der Position bin. Aber ich kann mir auch nicht herleiten, warum jemand an diesen Punkt kommt. Die Freundin bzw. Frau von Jakob hatte auch nochmal gesagt, er hat nie davon gesprochen, irgendwie sterben zu wollen. Oder sie hat nichts davon gemerkt, dass er irgendwie vielleicht depressiv war und Probleme hatte. Ich glaube, es muss die Freundin gewesen sein, weil ich hatte in einem Artikel gelesen, dass sie heiraten wollten.
Okay, aber hatten nicht einige Leute aber ausgesagt, dass er diesen Todeswunsch hatte? Hast du es nicht vorgelesen?
Ein Todeswunsch, ja, aber eine depressive Art, diesen Lebenswillen zu verlieren, sondern er hatte den Todeswillen. Also es geht gar nicht darum, dass er keinen Lebenswillen mehr hat, sondern der Todeswille überwiegt so sehr, also dieser Wunsch zu sterben und auf die Art und Weise zu sterben, war einfach so präsent bei ihm. Und das finde ich gerade so spannend, dass vielleicht nicht mal unbedingt der Tod an sich das Gewollte ist, sondern genau der Punkt, der da passiert, also die Tötung, die ihm so wichtig ist, die ihm dieses Maximale an Lust gibt, dass das für ihn so wichtig war, dass er sagt, ich nehme dafür in Kauf, danach nicht mehr da zu sein.
Das ist schon krass.
Das ist total intensiv, ey. Also ich finde, das ist so eine richtige Mindfuck-Geschichte, wenn man darüber nachdenkt.
Ja, zumal, wie du auch sagst, dass man das in diesem Fall wohl nicht gleichsetzen kann mit der Suizidalität und diesem Todeswunsch und vor allem das Ausleben genau dessen, wie man sich es vorstellt und nicht einfach nur in den Tod, nicht einfach nur, sagen wir mal, große Anführungsstriche, in den Tod zu gehen irgendwie, sondern ihm ist die Methode wichtig gewesen.
Ja.
Und das fand ich auch so interessant, dass du gesagt hast, weil das wusste ich nämlich noch nicht, also ich habe den Fall ja auch nur so oberflächlich mir einmal angeschaut, falls das in diesem Format, was wir planen, eine Rolle gespielt hätte. Und da wusste ich nicht, dass man sich da nicht so sicher ist, dass er ihn getötet hat. Weil das ist ja jetzt so eine Sache, die man gar nicht beweisen kann oder gar nicht mehr nachempfinden kann, rekonstruieren kann, ob das jetzt wirklich durch dieses Erhängen mit diesem Flaschenzug geschah oder durch diesen Kehlenschnitt. Wobei aber die Obduktion gesagt hat, dass es schon am ehesten die Strangulation gewesen sein konnte, was ja dann eigentlich ein Suizid wäre, woraufhin ja Mord schon wieder ad absurdum wäre, ad absurdum geführt wäre, meine ich.
Ja, ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, inwiefern sie die Körperteile hatten. Er hat die Leiche von Jakob ja wirklich in ganz kleine Teile geschnitten und dann verbuddelt. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass vermutlich das in der Obduktion das Analysieren der einzelnen Teile bei Ersticken einfacher ist oder beziehungsweise das Feststellen von Ersticken als ein Messerschnitt durch die Kehle. Denn die Zeichen, die bei Ersticken darauf hindeuten, sind, glaube ich, deutlich präsenter als jetzt, sage ich mal, die Einschnittstelle. Tatsächlich weiß ich nicht, welche Anzeichen im Körper außer Blutverlust und die tatsächliche Einschnittstelle an dieser Stelle darauf hindeuten können, dass das so ist, wenn man diesen Teil nicht zur Verfügung hat, um ihn zu obduzieren.
Ja.
Ja, da hat er ja aber selbst auch irgendwie sehr viele verschiedene Versionen erzählt und war sich selbst scheinbar nicht ganz so einig, der Detlef, was da passiert ist.
Ja, außer, dass er ganz klar gesagt hat, dass er ihn nicht getötet hat, denn das wollte er ja nicht. Also er wollte ihn ja nicht selbst umbringen, deswegen ist er ja auch hochgegangen erst.
Ja, das ist ja das Schwierige. Es gibt nicht die Szene, in der er stirbt. Da ist die Kamera angeblich aus gewesen und er hat vergessen, den Schalter zu drücken. Mhm. Er sagt dann später, er ist nach oben gegangen und hat da diese 15 bis 20 Minuten abgewartet und ist dann wieder runtergegangen und da hing er dann schon leblos. Dann sagt er ja aber in dem Teilgeständnis ganz am Anfang, als sie ihn festnehmen am Arbeitsplatz, gibt er zu, dass er ihn mit einem Messerschnitt an der Kehle getötet hatte.
So ein bisschen konfus.
Also konfus und ich glaube selbst noch nicht so ganz darüber nachgedacht, was eigentlich jetzt seine Version ist, was ich richtig verrückt und schwierig finde, weil er selbst LKA-Beamter ist und eigentlich müsste er ja wissen, wozu das führt. Aber vielleicht ist das so eine Ausnahmesituation, in der alles aussetzt. Und ich komme noch zu ein paar Überlegungen beziehungsweise Punkten, die mir aufgefallen sind, die halt für mich das Ganze nicht ganz stimmig machen. Also ist es jetzt sowieso schon nicht, aber ja, so ein paar Schlüsse, die ich ein bisschen weird finde.
Ja, schon allein, dass die Kamera genau dann nicht aufgenommen hat, wo drauf gewesen wäre zu 100%, wie die Person gestorben ist.
Ja.
Das finde ich jetzt gerade, also liest das ja gleich noch vor, aber das finde ich gerade irgendwie so ein bisschen am verdächtigsten dazu, dass es wahrscheinlich...
Genau. Also ich habe mehrere Punkte, die für mich da so ein bisschen darauf hinweisen. Einmal das, was du sagst, dass die Kamera nicht an ist, was ich komisch finde, denn als LKA-Beamter hatte er ja die Expertise, zumindest so ein bisschen, er hat jetzt nicht aktiv an Ermittlungen mitgearbeitet, also doch ja eigentlich schon, aber jetzt nicht aktiv an Tatorten mitgearbeitet, in den meisten Fällen vermute ich mal, weil er eben der Schriftsachverständige war und die schriftlichen Sachen, die er ins Büro bekommt, an den Arbeitsplatz dann analysiert. Mhm. Aber er muss ja genug Zeit gehabt haben, die haben über Wochen geschrieben, er muss genug Zeit gehabt haben, sich zu überlegen, wie er das alles macht. Und dann den Moment, in dem er beweisen könnte, dass er nicht daran schuld ist, weil Jakob es selbst war, auszulassen aus dem Video, finde ich nicht ganz schlüssig. Also zu riskieren, wenn man sowas macht, dass man das nicht mit drauf hat, obwohl es so geplant ist und obwohl es so sein soll, das nicht mit drauf zu haben?
Guter Punkt.
Warum?
Ja, das ist ein guter Punkt, stimmt.
Das ist das für mich, das ergibt keinen Sinn. Und da kommt mir so ein bisschen die Überlegung, wollte Jakob vielleicht doch nicht mehr sterben? Und der Detlef hat es halt dann doch durchgezogen, mit dem Kehlenschnitt zum Beispiel.
Ja,
oder
möglich.
Die Fernbedienung selbst angefasst, und da komme ich zum nächsten Punkt. Der Beweis, dass da nur die Fingerabdrücke von dem Jakob drauf sind. Ich meine, da kann man ja als Beamter oder Beamtin nichts machen, wenn man keine weiteren Beweise hat.
Ja.
Aber es ist jetzt kein großes, sich ein paar Handschuhe anzuziehen und damit dann die Fernbedienung zu drücken und den nach oben zu ziehen und ihn da sterben zu lassen und die Handschuhe verschwinden zu lassen, weil so ein paar Einweghandschuhe, wenn du das irgendwo, keine Ahnung, verbrennst oder irgendwo in irgendeinen Mülleimer auf dem Parkplatz schmeißt, findet das niemand mehr.
Ja, safe.
Und ja, da dachte ich mir so, vielleicht wollte der auch eigentlich nicht mehr. Vielleicht hat er dann doch einen Rückzieher gemacht und der hat sich dann gesagt, nee, jetzt nicht ein zweites Mal. Ich will das jetzt durchziehen. Der andere, der ist mir hier auch schon wieder gegangen, beziehungsweise den muss ich nach Hause schicken, weil wir das nicht konnten und ich will jetzt da endlich dazu kommen.
Stimmt.
Das ist ja auch so eine Anspannung, die da aufgebaut wird, die ganze Zeit, über Wochen hinweg. Und dann dieser Moment, der da kommt, ich glaube, da können Menschen die Sicherung durchknallen.
Ja. Es ist eine gute oder eine spannende Theorie. Ja, es sind aber halt leider nur Spekulationen. Ja.
Voll. Ja, dann hatte ich noch mir vermerkt, dass ich das Vergraben der Leichenteile suspicious finde. Denn, guck mal, der hat den jetzt getötet oder nicht getötet und ist dazu gekommen. Wollte der das jetzt einfach vertuschen? Also wollte der so tun, als wäre nichts passiert? Er ist ja LKA-Beamter und weiß, zu irgendeinem Zeitpunkt wird der vermutlich vermisst werden, dieser Mann. Und es ist jetzt nicht so, als hätten sie sich den ultra krassen Plan ausgedacht, dass sie ihn, dass er sagt, er, keine Ahnung, er reist jetzt nach Thailand aus und kommt nicht wieder. Er hat gesagt, er ist in Berlin zu einem Geschäftstreffen.
Ja, zumal das ja auch super nachverfolgbar gewesen ist durch die ganzen Mails. Das kann man ja auch wieder zurückverfolgen, auch am anderen Ende, also nicht nur an Detlefs Ende, sondern auch an Jakobs Ende.
Ja.
Und das ist
komisch, oder?
Ja, das ist
und da finde ich das, da finde ich das Vergraben der Leichenteile auch in so einer Tiefe, also wenn es ihm jetzt darum geht, dass er die nicht in der Küche zu liegen haben will, okay. Aber in so einer Tiefe.
80 Zentimeter ist nicht sehr tief.
Ist nicht sehr tief, aber ist tief genug, um zu sagen, könnte für ihn tief genug gewesen sein, um so zu denken, naja, und dann verrotten die da eh und dann findet die niemand.
Ich habe mal gehört, dass. Also auch wenn man zum Beispiel ein Tier beerdigt oder so, dass man da immer darauf achten soll, dass es mindestens ein Meter ist.
Mhm. Ja,
deswegen,
also das ist jetzt
ist
keine,
nicht ganz so tief, finde ich.
Keine So? Für kleine Einzelteile?
Ja gut, für kleine Einzelteile, ja.
Verteilt auf den Garten, dass er dann da halt nicht einen Meter tief graben muss, weil es ja wirklich, also vielleicht solche Teile, ich will es jetzt auch nicht spekulieren, das ist ein bisschen absurd.
Ja.
Naja, fand ich schon ein bisschen komisch, dass er die da vergraben hat. Wirkte für mich schon so, als hätte er es halt vertuschen wollen und als wäre sich seiner Schuld da eigentlich schon bewusst.
Ja.
Ich meine, ich weiß nicht, was die Alternative ist. Die derzeit einfach auf den Kompost zu schmeißen, ist natürlich auch schwierig.
Boah.
Aber da kommen wir dann ja zu dem Punkt, dass die Sachen, die Teile dort ausgegraben wurden und ein Teil, großer Teil des Rumpfes fehlte ja, so wie ich die Informationen herausbekommen habe, und die Geschlechtsteile.
Was war mit dem Kopf? Der war ja
im Kochtopf.
Kochtopf. Und wo befand er sich, als sie die Durchsuchung?
In der Küche.
Also den gab es dort noch vor Ort?
Ja.
Okay, krass.
Und die Geschlechtsteile fehlten. Und dann kam mir der Gedanke, den hat man nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob die Hoden gefunden wurden. Der Penis wurde ganz definitiv nicht gefunden.
Mhm.
Und er hat ihn ja angerichtet auf einem Servierteller.
Ja.
Er hat den Kopf eingekocht. Was ich, oh mein Gott, ich kann da gar nicht drüber reden, weil das ist so absurd, ey, kann man sich nicht vorstellen. Und hat er dann vielleicht auch den Penis gegessen, wenn der nicht gefunden werden konnte? Der ganz definitiv nicht. Ich meine, er hat denen ja gesagt, hier im Garten habe ich die Sachen verbuddelt und eigentlich müsste man ja nach dieser kurzen Zeit, es waren jetzt nicht so viele Tage, am 27. wurde er festgenommen, am 4. November ist das geschehen.
Was geschehen?
Die Tat. Das okay. Treffen und dann die Tat. Und ich weiß nicht, inwiefern die dann alle Teile finden konnten im Garten. Vielleicht liegt der Penis da auch immer noch im Garten rum, man weiß es nicht. Aber finde ich ein bisschen komisch.
Ja, und ich finde auch.
Dafür auch, dass er am Anfang gesagt hat, er wird ihn nicht essen. Also er hat ihm das ja versprochen, aber dass er gesagt hat, so, er hätte das nicht machen können. Das war nicht sein Plan, das zu essen, dass er das dann da anrichtet, der war ja schon tot. Der Jakob. Ist jetzt nicht so, als hätte er das für die Lust von Jakob gemacht, um ihm zu zeigen, so, guck mal hier, während er irgendwie gerade am qualvollen Sterben ist, weil er verblutet oder so, dass er die dann da anrichtet.
Aber die Anrichtung dessen, das hat man auf dem Videomaterial gesehen.
Ja.
Okay. Ich habe mich nämlich auch schon gefragt, warum ihm das kannibalistische Motiv nicht nachgewiesen werden konnte. Weil ich finde, dass diese Mails eigentlich Grund genug sind, von diesem Motiv auszugehen und das auch als Beweis anzusehen, dass es dieses Motiv gab.
Grundsätzlich frage ich mich da gerade, wie man sowas überhaupt nachweist, außer mit solchen Sachen.
Vielleicht.
Du kannst ja nicht sagen, hier übergeben Sie sich mal, wir wollen mal gucken, was da drin ist.
Ja doch, die würden dann Stuhlproben machen zum Beispiel.
Stimmt.
Ja.
Vielleicht konnte das nicht festgestellt werden.
Ja, weil es war schon ein bisschen zu lange her dafür, glaube ich. Außer er hat jetzt, bei dem Thema ist es so schwer, sowas zu sagen, aber sich das irgendwie aufgeteilt, weil viele derer, wenn man das irgendwie hört, im Kannibalismus wird ja dann auch noch irgendwie ja, ein bisschen gehortet, damit man später nochmal,
dass man es noch aufbewahrt, dass um sich später noch was zuzubereiten, ja.
Genau.
Ja, weiß man nicht, finde ich spannend. Falls das jemand von euch wissen sollte, meldet euch mal bei uns. Das würde mich echt interessieren, ob das, wie das möglich ist, sowas festzustellen, wie man sowas macht, wenn man dann tatsächlich diese Beweise nicht hat oder ob es dann eben tatsächlich über Stuhlproben und die DNA-Analyse funktioniert.
Entweder das oder im Kühlschrank aufbewahrte Leichenteile. Das war ja da nicht der Fall, weshalb wahrscheinlich da der Zweifel so dran besteht, weil hätte man ein kannibalistisches Motiv, dann würde man das ja nicht einfach wegschmeißen in dem Sinne und vergraben, sondern das ist ja dann für die Personen, die das gemacht haben, erstmal für den Verzehr gedacht und vor allem das, worauf sie die ganze Zeit hingearbeitet haben, kann ich irgendwie schon verstehen, aber da sind für mich zu viele Unstimmigkeiten.
Ja, verstehe ich. Weil du gerade auch meintest, so bei anderen ist das ja der Fall, beziehungsweise, dass wir jetzt hier so ein bisschen in der Zwickmühle sind, dass man nicht weiß, hat er ihn jetzt tatsächlich verzehrt oder nicht. Es gibt ja noch einen anderen sehr bekannten Fall, von dem du vorhin auch schon gesprochen hast, den Fall Maives, Armin Maives.
Der sich ziemlich ähnelt zu dem, was du uns gerade vorgestellt hast.
Ja, der Kannibale von Rothenburg. Armin Maives hat 2001 in Rothenburg ebenfalls einen Mann getötet und dann, beziehungsweise geschlachtet und dann zerteilt und Teile davon gegessen. Das ist der große Unterschied zu unserem Fall, dass man es nachweisen konnte. Die beiden haben sich damals auch über eine Kannibalenplattform kennengelernt und Armin Maives wurde 2002 zu lebenslanger Haft verurteilt. Mhm. Und da ist meine Frage, dieser Detlef G. als LKA-Beamter in diesem Thema muss sich doch damit befasst haben, welche Dinge vermieden werden müssten und welche Dinge er in Anführungsstrichen machen müsste, damit es nicht zur gleichen Strafe kommt.
Stimmt.
Und dafür finde ich die Parallelen sehr groß, wo ich mir so überlege, also war es ihm einfach egal? War die Lust so groß und das Verlangen danach, sowas zu machen, dass ihm das einfach scheißegal war, was da passiert? Oder, keine Ahnung, ist es komplett an ihm vorbeigezogen, was ich mir nicht vorstellen kann.
Erstmal das. Oder auch Selbstüberschätzung so ein bisschen. Ich mache das hier alles in meinem Kabuff, aber
würde mit diesen narzisstischen Zügen, die ihm nachgewiesen oder nachgesagt werden, übereinstimmen. Diese Überzeugung davon, dass er das schaffen wird und so ich fokussiert, dass er selbst auch diese Bestätigung hat oder so sehr empfindet, dass er das hinbekommt.
Ja, entweder das. Ja, oder halt, wie du sagst, dass es ihm einfach egal war und er darin nicht weiter drüber nachgedacht hat. Aber es ist so schwer, ja. Es ist halt alles nur Spekulation.
Da finde ich auch nochmal spannend, sowohl im Fall Maives als auch jetzt bei Detlef G., dass man ja argumentieren könnte, es handelte sich um Tötung auf Verlangen. Allerdings müssten da ein paar Punkte gegeben sein. Nach dem Strafgesetzbuch § 216 heißt es nämlich, ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren zu erkennen. Und der Versuch ist strafbar. Bei Tötung auf Verlangen müsste ja irgendein Motiv vorhanden sein, was darauf hinweist, dass er jetzt nicht dazu gezwungen wurde, aber in Anführungsstrichen beauftragt wurde. Könnte man jetzt noch sagen, dass der Jakob das wollte, aber das ist jetzt ehrlicherweise kein ethisch wertvolles Motiv. Mhm. Also nicht sowas wie Mitleid, weil jemand zum Beispiel schon im Sterben liegt, weil er Krebspatient oder Patientin ist und von diesem Leiden erlöst werden will, weil die Therapien nicht mehr anschlagen zum Beispiel. Das ist ja eine ganz andere Situation, aber bei ihm ging es ja wirklich bloß um die Lust und das ist dann kein nachvollziehbares Motiv.
Mhm. Ja, ich finde es ganz schwierig, weil man halt so viel nur spekulieren kann und gar nicht so viel aussagekräftige Beweise, Hinweise hat.
Ja.
Irgendwie auszumachen, war es jetzt Mord, war es Tötung auf Verlangen? Super schwierig.
Ja, voll. Bevor ich euch jetzt hier gleich noch einen crazy Fact, will ich so nennen, weiß ich nicht, gebe,
stellt sich für mich an euch die Frage, ist es Mord, wenn zwei Menschen einvernehmlich so eine Sache planen und dann durchführen, und sollte das strafrechtlich verfolgt werden? Klar, gibt es immer noch Umstände drumherum, die dann wichtig sind, aber grundsätzlich seid ihr der Meinung, dass es strafrechtlich verfolgt werden sollte, wenn zwei Menschen das wirklich einvernehmlich machen? Schreibt uns das gerne mal bei Instagram bei überdosis.crime.podcast.
Mit UE.
Unter dem Beitrag oder gerne auch per Direct Message. Nee, ich find's,
nicht mehr per Direct Message.
Bitte nicht per Direct Message. wir kommen nicht hinterher. Und es ist unter den Beiträgen sowieso immer spannender, wenn Leute miteinander dann auch schreiben. Dann könnt ihr euch auch gemeinsam austauschen. Genau. Und
da bitte respektvoll sein allen Menschen gegenüber. Das ist auch ganz wichtig zu sagen.
Ja.
Auf Social Media vor allem.
Ja, aber meldet euch da mal, weil das ist echt ein sehr, sehr spannendes Thema. Da gehen einige Meinungen sehr auseinander. Jetzt habe ich aber für euch noch diesen crazy Fact, der jetzt gar nicht so crazy ist. Aber Peter Deutschland e.V. hat damals, als es passiert ist, in Erwägung gezogen, dieses Haus, diese Pension zu kaufen. Und sie wollten dort ein Schlachtmuseum draus machen. Beziehungsweise eröffnen. Sie waren nämlich der Meinung, dass das der perfekte Schauplatz wäre, um der Öffentlichkeit das Thema Schlachten ein bisschen näher zu bringen und eben durch Aufklärung und erfahrene Praxisnähe hautnah darzustellen. Also unter anderem, wie Tiere leiden, wenn sie zur Produktion von Nahrung in engen Ställen und Boxen gehalten werden, um dann nach kurzer Lebenszeit in Gefangenschaft getötet zu werden. Und haben dann die Idee scheinbar verworfen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es ist nicht dazu gekommen, ganz definitiv nicht. Und das hatten sie auch schon im Fall Armin Meiwes vor, beziehungsweise haben sich das überlegt, dass sie das gerne machen möchten. Denn soweit ich mich erinnere, ist das in einem Jahr, ich kann euch jetzt nicht die Jahreszahl sagen, aber ist das in einem Jahr heruntergebrannt durch Brandstiftung. Und sie wollten dann dort auf dem Grundstück ein Mahnmal errichten. Erstmal auf jeden Fall für den getöteten und verspeisten Bernd Jürgen Brandes, aber auch für all die Tiere, aber Millionen Tiere, die jedes Jahr in Deutschland umgebracht werden. Und dieses Mahnmal sollte in Form eines Penis sein. Ich finde das ganz schön spannend. Sie wollten damit auf die Doppelmoral hinweisen, weil die Tötung des Menschen so verurteilt wird und die Tötung eines Tieres nicht, beziehungsweise das so selbstverständlich genommen wird, dass Tiere getötet werden für die Nahrungsaufnahme. Ich gehe da nicht ganz mit. Ich finde es ein bisschen überzogen. Ich finde die Doppelmoral an sich berechtigt bis zum bestimmten Maß und finde es auf jeden Fall wert, darüber nachzudenken, zumindest in der heutigen Zeit. Aber fand ich krass, dass sie das auch so erneut nochmal machen wollten.
Ich finde es ein bisschen vermessen, nicht die Idee an sich, die finde ich ganz sinnvoll, eine Art Schlachtmuseum aufzubauen bzw. auszubauen, damit man mal sieht, wie das überhaupt alles und was mit was für einer Grausamkeit da teilweise auch vorgegangen wird. Aber ich finde, dass Häuser von Kannibalen da jetzt eher es ist nicht ganz passend. Also würde man dann wirklich eine alte Schlachterei nehmen und das ausbauen?
Ich finde, das stimmt.
Das finde ich nicht passend. Das finde ich vielleicht passend im Bezug auf irgendetwas, wo man sich was über Kannibalen anschauen kann. Auch das, ist alles schwierig. Aber in Bezug auf die Tiere fände ich es ein bisschen fehl am Platz, an diesem Ort.
Ja, ich glaube, es sollte tatsächlich dann dafür da sein. Oder es sollte diesen Punkt mit sich bringen, dass das ja so fast schon viral gegangen ist in den Medien und dass die Leute dann sagen, oh mein Gott, wollen wir da mal hin? Und die dann das in Verbindung nutzen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen, sodass sie kommerziell zumindest sagen können, hier, die Leute können sich das anschauen und es ist frei zugänglich für die Öffentlichkeit. Ihr könnt euch das angucken, wie das alles aussah und dann aber gleichzeitig darüber aufgeklärt werden. Ich finde es aber auch schon schwierig.
Ein bisschen unpassend.
Ja, ist schon ein bisschen unpassend. Grundsätzlich hätte ich da aber auch gedacht, als das Grundstück dann auch verkauft wurde, weil der Mann es selbst nicht mehr behalten wollte, der Ex-Mann von Detlef, dass
sie versuchen würden, das so ein bisschen zu vertuschen. Ich weiß nicht, wie das, inwiefern das hätte möglich sein sollen, aber machen sie nicht. Also sie sagen dann in der Anzeige auch, dass das ein malerisch gelegenes Anwesen sei mit jüngster Kriminalgeschichte. Also
das habe ich auch gesehen, als ich mich dazu informiert habe.
Ja, es wurde gar nicht hinterm Berg gehalten damit. Also da wurde einfach darauf gehofft, dass erstmal viele Interessenten kommen dadurch und am Ende vielleicht sogar einige bleiben, die sagen so, komm, ja, machen wir trotzdem, ist uns jetzt eigentlich in Anführungsstrichen egal, was da passiert ist.
Der Detlef hat ja auch eine Tochter, ne?
Ja.
Und es hieß ja auch in einigen Quellen, die ich mir dazu angeguckt hatte, dass sie auch eine Zeit lang diese Pension danach geführt hat.
Mhm.
Jetzt ist sie aber geschlossen. Die Pension habe ich gelesen.
Ja, das kann sein. Da habe ich jetzt mich nicht noch weiter zu informiert. Möglich wäre es, wir hatten geschaut, ob man da irgendwie Zugang zu bekommt, ob es uns möglich ist, das irgendwie zu sehen, aber dem ist leider nicht so.
Nee, dadurch, dass es halt ein Privatgrundstück ist, wäre das widerrechtliches Betreten oder Hausfriedensbruch.
Ja.
Und dem wollen wir uns eigentlich eher nicht so schuldig machen.
Das lassen wir, das lassen wir.
Ja, vielen Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ich fand den super spannend, gerade dadurch, dass der auch so viele Parallelen zu dem Fall mit Armin Maivis hat, der ja nur super bekannt ist.
Ja.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass der, den du uns heute vorgestellt hast, nicht ganz so bekannt ist, aber trotzdem auch super spannend war, einmal zu hören, wie das alles abgelaufen ist, die Mails zu hören, die ganzen grausamen Details waren wirklich einschneidend und ich glaube, jetzt brauchen wir so ein bisschen was uns so ein bisschen vom True-Crime-Thema kurz wegholt.
Ja.
Und würde sagen, da kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves.
Na, seht ihr? Jetzt können wir das hier mal gleichzeitig machen. Also, ich will euch jetzt hier nicht sitzen lassen, aber ich muss jetzt mal kurz pinkeln.
Okay, und ich hole meinen Favoriten.
Okay. Back bin ich. Hatte eben gerade noch einen Kaubonbon im Mund.
Hab ich gemerkt.
Sag mal, was ist dein Favorit?
Mein Favoriten habe ich gerade schon geholt während Saskias Pipi-Pause.
Du sagst es. Habe ich schon gezeigt. Kannst jetzt weitermachen.
Habe ich schon gezeigt. Wir können direkt weitermachen. Dann habe ich hier hinten.
Oh, ist das eigentlich ein Wombat?
Ja, das ist mein Wombi, unsere zuschauenden Hörer. Nee, unsere, ne?
Zuschauenden Überdosis- und Hörenden?
Nee, unsere Überdosis Crime Plus Space Menschen.
Unsere Plassis.
Unsere Plassis. Die sehen ja jetzt auch gerade, was mein Favorit ist. Und zwar habe ich mir einen Warmy gekauft.
Süß.
Einen Wombat, der ist Wombi. Habe ich liebevoll Wombi getauft. Hört mal.
Da sind Kerne drin, ne?
Da sind so Lavendelkerne-Dings. Auf jeden Fall riecht es nach Lavendel. Mein Freund sagt immer, das riecht nach Katzenpipi. Er möchte das nicht im Bett haben. Und dann sage ich immer, mir doch egal.
Wieso bringt er das damit in Verbindung? Hast du so ein Spray, was du immer sprühst, wenn eure Katzen irgendwo hingepinkelt haben?
Nee, aber es riecht wirklich ein bisschen nach Katzenpipi.
Ja?
Ja.
Hm.
Finde ich auch. Also ich stimme ihm dazu.
Hm.
Aber ist mir einfach egal, weil ich weiß, dass hier kein Katzenpipi drauf ist.
Da ist das gute Zeug drin.
Das ist das gute Zeug und das ist wirklich richtig gut. Das bleibt richtig lange warm, wenn man es zum Beispiel unter der Decke hat oder so.
Oh ja.
Und ich habe es mir bei der Apotheke gekauft, also für alle, die sich das auch holen wollen. Ich habe das auch schon einmal verschenkt und ich werde es bestimmt nochmal verschenken.
Sweet.
Weil ich finde, es ist einfach so, so cool.
Ja.
Ich mache es einfach in die Mikrowelle. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, weil es ist ja mein Tier. Da stecke ich einfach in die Mikrowelle. Nee, aber hier hinten steht dann nochmal drauf, was, wie viel Grad. Und man kann es auch in den Backofen machen. Im Urlaub habe ich es in den Backofen gemacht. Das funktioniert nicht ganz so gut. Das bleibt dann ungefähr.
Es wird nicht so schnell warm, ne?
Es ist nicht so schnell, sondern es hält sich nicht so lange warm.
Ich glaube, weil die
Hitze außen.
Ja, ich glaube, die Hitze geht nicht so gut rein wie bei der Mikrowelle.
Ja, und das hat mich ein bisschen gestört. Deswegen, ja. Aber es gibt ganz, ganz viele verschiedene Tiere. Ich konnte mich für die Person, der ich das geschenkt habe, fast gar nicht entscheiden für eins, weil es so viele süße Dinger gibt.
Süß.
Aber mir war einfach nur wichtig, dass ich was habe, was ich. Ich habe ja eine Wärmedecke, also so ein Pad, so ein Heating-Pad.
Mhm.
Das liebe ich, das benutze ich nachts immer, das habe ich immer auf dem Rücken.
Ja.
Und manchmal, wenn ich zum Beispiel Unterleibsschmerzen habe oder so, dann brauche ich aber auch noch was vorne.
Ja.
Und das geht ja nicht gleichzeitig, ne? Das ist ja ganz klar. Und da nehme ich dann hier mal Wombi.
Ja.
Und Wombi kommt dann in die Mikrowelle. Und wenn dann mein schlechtes Gewissen vorbei ist, dann mache ich das auf meinem Bauch. Und dann ist Wombi da einfach. Aber wie süß ist der bitte?
Das ist wirklich extrem süß. Ich habe auch so eins, aber als Alpaka.
Oh, auch schön.
Ein weißes, kleines Alpaka.
Ja.
Ja, aber ich muss sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit eigentlich immer diese Wärmedecke mit dem Stecker benutzt und es hat auch gut funktioniert. Aber die sind halt, weil es auch so weich ist, da kann man gut mit kuscheln.
Ja, aber was schade ist, bei manchen kann man das Kissen hier drin rausnehmen.
Ja.
Und dann kannst du die Hülle waschen. Mhm. Das kannst du hier nicht bei Wombi.
Ja.
Das geht bei Wombi nicht, aber ich habe es jetzt einfach so akzeptiert. Aber preislich, also.
Lass mich raten. 24,99.
27 Euro hat das gekostet. Schon heavy. Also ja. Ist nicht
besonders
groß.
Dafür, dass du es nicht
groß.
Waschen kannst.
Dafür, dass du es nicht waschen kannst.
Aber du bist jetzt in the love of Wärmekissen eingestiegen und vielleicht, wenn Wombi irgendwann nicht mehr sein sollte, dann.
Ja, es ist ja auch so ein bisschen schwer und manchmal sind ja so beschwerte Sachen gut für so Angstzustände und solche Sachen.
Ja.
Und ich muss sagen, ich finde also bisher, also es ist wirklich ein guter Favorit. Es ist ein Favorit.
Solider Favorit.
Ich favorisiere das.
Ja, schön. Mhm.
So, jetzt du. Nicht M.
Ja, heute nicht M. Also soll es heute ein bisschen öfter M gegeben haben? Ja, wisst ihr Bescheid.
Manchmal sind wir aus dem Grind auch raus, weil wir auch lange Zeit zwischendurch nicht aufnehmen. Und dann einmal.
Dann wird hier geämt, was das Zeug hält. Also zumindest meinerseits. Mein Favorit für heute ist. Ich bin ja momentan ein bisschen Fußball-obsessed.
Mhm.
Und bin auch ein bisschen traurig, dass meine Mama mich früher nicht zum Fußball geschickt hat. Sie hat dann auch nochmal. Habe ich das nicht irgendwo erwähnt? Habe gesagt, warum hast du mich nicht zum Fußball geschickt? Wo war das denn? Bei Instagram habe ich geschrieben, warum hast du mich. Ah ja, in meiner einen Story. Hat sie darauf geantwortet und hat geschrieben, weil du das nie erwähnt hast.
Ja, erstmal das. Und ich habe mir so gedacht, ja, weil du einfach nur Instrumente im Kopf hattest.
Vermutlich zu dem Zeitpunkt, wo ich gerne Fußball schon gespielt hätte, damit ich jetzt Fußball spielen kann und mir nicht denke, ach du Scheiße, das werde ich niemals hinkriegen. Da war ich zu schüchtern. Da war ich auch einfach zu schüchtern. Da habe ich gar nichts gemacht. Da habe ich nicht mal an der Kasse selbst bezahlt. Hab ich einfach gesagt, nein, mache ich nicht. Und da musste meine Mama das machen. Und ich hätte niemals, also das weiß ich auch ganz persönlich, dass ich das niemals gemacht hätte. Ich bin aber traurig drum, dass ich so ein Kind nicht gewesen bin. Aber naja, jetzt ist die Passion auf jeden Fall entfacht, wollte ich doch sagen. Und ich habe mir einen Fußball bestellt, weil ich gerne jonglieren üben möchte. Mhm. Und der kam vorgestern an. Sieht auch schick aus, ist hier die Version von der WM, auch wenn die deutschen Frauen ja leider nicht so gut abgeschnitten haben. Aber der Ball ist schon echt cool. Und dann habe ich so ein bisschen rumprobiert an dem Tag. Na, rate mal, wer am nächsten Tag Muskelkater hinten in den Oberschenkeln und in den Waden hatte und vorne auf dem Spann. Ich habe gedacht.
Und zusätzlich gar keinen Bock mehr?
Oh, nee, das geht. Das ist in Ordnung. Also leider habe ich nicht so schnell eine Entwicklung gespürt. Ich habe jetzt aber auch nicht 3 Stunden lang da gestanden. Das ist ja das Peinliche an diesem Muskelkater, dass ich vielleicht effizient 30 Minuten lang jongliert habe und dachte danach so, ach du Scheiße, welche Muskelgruppen wurden denn da aktiviert?
Die ich vorher noch nie
gespürt habe. Also auf meinem Spann meines Fußes habe ich gedacht, na klar, ich kann meinen Schuh jetzt nicht mehr anziehen.
Da wusstest du auch gar nicht, dass du die Muskeln hast.
Da wusste ich auch nicht, dass da Muskeln sind. Vielleicht habe ich da auch eine Sehnscheidentzündung oder so entwickelt. Nee, aber ja, das ist jetzt meine neue Passion. Da freue ich mich schon drauf, da vielleicht im Sommer auch ein bisschen mehr Zeit draußen zu verbringen. Ich habe ja hier auch angefangen, ein bisschen zu laufen, damit ich ein bisschen agiler werde, was meine grundsätzliche Fitness angeht. Ich glaube trotzdem nicht, dass das irgendwann mal fürs Fußballerin sein reicht. Auch nicht auf dem Dorffußball, aber
wir können ja mal kicken gehen.
Ich bin halt nicht, also ich glaube, ich bin nicht gut. Ich habe nicht so viel Koordination mit dem Ball. Ich hätte es aber gerne. Und ich würde gerne tatsächlich Fußball im Verein spielen. Aber ich weiß, also ich finde es so überfordernd, der Gedanke, dass es da so viele gibt, die schon von klein an spielen und dass ich mir so sicher bin, dass ich all diese Spielabläufe und die verschiedenen Taktiken und irgendwie Weisen zu spielen nicht geschissen kriege.
Man sagt ja immer, man kann alles schaffen, auch egal wann, aber ich glaube, bei Fußball ist es auch so eine Sache.
Ja.
Sagt mein Freund auch immer, das ist sowas, das muss man, es gibt auch Ausnahmen, aber hauptsächlich ist es so, dass du das schon so relativ früh als Kind machen muss. Und ich habe ja die maßlose Selbstüberschätzung, dass ich von mir denke, ich kann mega gut Fußball spielen, weil ich aber auch dazu mal sagen muss, in der Grundschule habe ich viel mit den Jungs abgehangen. Mhm. Und habe halt dann auch ein bisschen mit Fußball gespielt. Und wahrscheinlich nicht besonders gut, aber mindestens so, dass ich mir heute denke. Dass
sie mit dich haben mitspielen lassen.
Mich haben mitspielen lassen und dass ich die maßlose Selbstüberschätzung habe, zu sagen, ja, ich könnte ein bisschen, zumindest so spaßmäßig. Ich bin zwar nicht, also ich bin schon, das ist auch eine Selbstüberschätzung, ich bin schon ziemlich schnell beispielsweise. Aber nicht so schnell, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mit meinem Freund jetzt auf dem Platz irgendwie spielen würde, aus Spaß mal, dass ich danach nicht heulen nach Hause gehen würde.
Ja, so. Na, das würde ich mir aber selbst auch zumuten.
Ja.
Ja, ich, wie gesagt, ich bin da ein bisschen sad. Ich gebe den Traum noch nicht auf. Bei mir ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss das jetzt forcieren oder ich forciere das nicht und denke mir so, es muss jetzt sein.
Aber das macht einen auch unglücklich dann.
Aber irgendwie wäre es schon schön. Und ich versuche aber auch realistisch zu denken. Also selbst wenn ich jetzt dann einfach ein bisschen jonglieren kann und mich dann ein bisschen jonglieren kann und dann, weiß ich nicht.
Dann ist es ein nicer
weiterhin
Skill.
Weiterhin Fußball schaut, dann ist das mein Partytrick, wenn es mal einen Fußball gibt.
Ist, doch, ich, ist guck mal, doch ein nicer ich, Skill, das zu können.
Guck mal, wie ich aussehe und ich kann trotzdem jonglieren. Das ist doch cool.
Ich find's cool.
Ja, schauen wir mal. Aber, also, ihr werdet meine Fußballerin-Karriere ja noch mitbekommen. Also, wovon ich mich auf jeden Fall verabschieden kann, ist, Profifußballerin zu werden. Das ist jetzt definitiv raus.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Tut mir leid, dass ich dir das so sagen muss, aber ich habe das auch schon im Gefühl.
Ja.
Ich will jetzt nicht deine Träume zerstören, aber ich
finde, ist in Ordnung.
Das ist, glaube ich, schon sowas, was man...
Und das ist tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, ein Thema nicht oder eine Sache nicht erreichen zu können. Mhm. Also es ist jetzt nicht dolle einschneidend für mich, weil es auch jetzt erst, sage ich mal so, stattfindet. Aber das macht ganz viel mit mir. Das ist das erste Mal, dass ich mir so denke, boah, das kann ich halt definitiv nicht erreichen. Das vielleicht geht nicht. Das ist einfach utopisch.
Vielleicht ist es auch eine Hyperfixation, die jetzt 1-2 Jahre anhält und dann ist Fußball wieder so ein bisschen...
Sowieso sind Hyperfixations in meinem Leben, das habt ihr sicherlich auch schon mitbekommen, in meinem Leben einfach sehr präsent.
Same.
Großer Teil meines Alltags und meiner Leidenschaften ist die Hyperfixation itself.
Ja, ist bei mir auch so.
Ja.
Schwierig. Ist schwierig, weil dann sagen alle, hey, aber du mochtest das doch mal voll. Und dann denke ich mir so, ja, jetzt nicht mehr.
Verliere dann nicht die Lust an der Sache. Aber ich habe dann einfach schon die nächste gefunden, die ich doller mag. Und manchmal greife ich ja dann Dinge auch wieder auf. Zum Beispiel das Stricken oder das Häkeln. Mhm. So, dann fange ich halt irgendwann nochmal an.
Ja.
Vielleicht lasse ich dann im nächsten Winter das Fußball sein. Aber dann im nächsten Sommer? Jetzt kommt erstmal der Sommer. Ich freue mich riesig auf den Sommer.
Ich auch.
Ja?
Ja.
Ja, doch. Ihr habt doch euren Woni.
Stimmt.
Womi. Wo?
Na, die Maus heißt sie doch.
Ah ja, die Maus. Ja.
Die Maus. Ja, da war ich jetzt noch schon mal drin. Aber ja, wir müssen mal gucken. Ich habe mich an dem einen Tag zu überarbeitet. Ich bin ja noch ein bisschen angeschlagen. Ich habe ja meine Erkältung verschleppt, Leute. Macht das nicht.
Macht das nicht. Ruht euch aus. Nicht genau. So wie die.
Nee, ruht euch aus. Und an einem Tag, wo ich dann draußen war und am Wohnwagen ein bisschen, ich bin auch so blöd, dass ich einfach den ganzen Boden rausgeruppt habe an diesem Tag, wo es mir nicht zu 100% gut geht. Und dachte mir dann im Nachhinein, ging es mir wirklich richtig schlecht. Ich hatte richtig Kreislauf, lag hier in meinem Bett und sollte eigentlich noch zu der Katze meiner Mutti gucken und die füttern. Habe ich zu meinem Freund gesagt, kannst du bitte mitkommen, falls ich umkippe, dass ich nicht alleine bin.
Scheiße.
Ja. Und eigentlich würde ich auch gerne mal ein bisschen Sport machen.
Ja.
Aber das traue ich mich noch nicht so wegen Herzmuskelentzündung.
Ach so, wegen der Erkältung.
Und so. Weil die ist zwar schon so gut wie weg, ich huste ja nicht mehr und ist eigentlich alles gut. Aber man soll ja noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen und ich gehe da lieber auf Nummer sicher, weil alles, was mit dem Herz ist, ist immer schwierig.
Ja.
Ja, wir haben ja noch eine andere Kategorie, Saskia. Ich hab mir das hier schon für die nächsten beiden Folgen, also für heute, also für diese Folge und für die nächste Folge schon hier eingebrannt.
Ja. Ja.
Sind zwei ähnliche Sachen. Soll ich direkt anfangen?
Mach mal, ich habe auch was.
Okay, cool. Ich bin gerade bei TikTok, beziehungsweise ich bin gerade nicht auf TikTok, aber ich bin bei Reels und das nehme ich jetzt einfach mal als das Gleiche.
Ja.
Ja, das ist ja das gleiche Format.
Ja.
Ich bin bei Zero Waste aktuell.
Oh.
Ja, und ich finde es sehr, sehr interessant. Ich weiß, dass ich es nicht zu 100% in mein Leben so integrieren werden kann,
integrieren werden kann. Könnte. Ne? Ihr wisst. Aber so ein bisschen ist ja schon mal eine gute Sache. Also zum Beispiel auch Sachen, die man eigentlich wegschmeißen würde, vielleicht nochmal anders zu verwenden. Und da gibt es richtig, richtig, richtig viele coole, spannende Sachen bei Leuten auf dem Instagram oder so. Oder ja, die eine macht zum Beispiel Scrappy Cooking, die macht dann aus den Sachen, die man eigentlich normalerweise wegschmeißt, von, keine Ahnung,
der letzten Woche.
Nee, naja, wenn du jetzt so kochst und du hast dann halt einfach Abfälle von einer Karotte, wo du vorne und unten abschneidest und dann schälst du die und dann hast du das, normalerweise schmeißt man das ja weg.
Ja.
Zeigt sie dann, was du daraus noch machen kannst. Was kannst du aus dem noch machen, aus dem noch machen? Und ich finde das richtig, richtig cool.
Ja.
Und da habe ich auch jetzt so mehrere Accounts gefunden, da war ich voll in diesem TikTok-Loch.
Richtiges Zero-Waste-Loch.
Ja, aber richtig, richtig nice.
Krass.
Weil ich merke schon, und das ist ja auch so ein Ziel, was ich, habe ich ja schon mal genannt, so ein Ziel, was ich habe, dass ich nicht mehr so viel Müll produzieren will. Also, weil ich merke schon doch, dass es sehr exzessiv ist.
Ja.
Also Müll ist hier wirklich schon, das muss ich einfach in den Griff kriegen, sowohl Plastik, das ist hier bei uns in der Region nicht ganz so leicht, weil es gibt ja Zero-Waste-Läden in...
Ich hab Hunger.
In größeren Städten gibt es ja Zero-Waste-Läden, wo du dann mit deiner eigenen kleinen Tüte hingehst oder mit deinem Tupperbecher oder so. Mhm. Dann kannst du dir alle Sachen so abfüllen.
Ja.
Das finde ich super.
Ja.
Gibt es aber hier nicht.
Mhm.
Und das heißt, wenn ich hier was kaufe, dann ist das alles in Plastik eingepackt.
Immer in der Verpackung, ja.
Und ich verstehe das auch. Ich verstehe das. Das ist ein frisches Siegel. Das ist auch hygienisch und soll auch so sein.
Ja.
Aber manchmal würde ich mir wünschen, dass es einfach möglich ist, auch nicht so viel Müll zu produzieren, weil es nervt mich nicht nur der Umwelt zuliebe, sondern auch aus ganz egoistischen Gründen die Scheiße mal rauszubringen. Und das ist relativ weit hier zu meinem Müll, finde ich immer. Und wenn ich das dann raustrage, nervt mich das.
Ja, gerade wenn man auch irgendwie nur kleinere Mülleimer hat oder so. Aber grundsätzlich ist ja die Idee eine sehr gute. Also gar nicht jetzt nur persönlich, sondern eben auch der Umwelt zuliebe, da einfach mal sich ein bisschen zu reduzieren.
Man kann auch aus den falschen Intentionen das Richtige tun.
Ja, voll. Naja, klar.
Ja.
Also und am Ende geht es ja auch ein bisschen darum, sag ich mal, das auch beibehalten zu können. Und wenn das dann eben nicht nur von außen motiviert ist, sondern eben innerlich motiviert, weil du sagst, du hast da keine Lust drauf, das jeden Tag rausbringen zu müssen oder jeden zweiten.
Ja, und mein Problem ist halt einfach, dass ich nicht weiß oder nicht wusste teilweise, was ich mit diesem Zeug, was ich eigentlich wegschmeiße, noch alles machen kann.
Ja.
Weil man denkt ja, okay, das ist jetzt halt der Abfall.
Ja, voll.
Aber man kann fast alles wiederverwenden.
Ja.
Und das ist halt voll interessant.
Krass.
Und da knüpft auch meine nächste TikTok-Bubble für die übernächste Woche, für die nächsten großen Fall nochmal an. Das erzähl ich euch dann aber. Aber da ist doch meine Frage, was ist denn deine TikTok-Bubble der Woche?
Meine TikTok-Bubble der Woche, würde ich sagen, geht mit meinem Favoriten einher. Das ist nämlich gerade Laura Freigang TikTok. Also tatsächlich habe ich einfach, also pass mal auf. Ich habe eigentlich keinen Verein, dem ich zugewandt bin.
Mhm.
Aber Eintracht Frankfurt ein bisschen doller, weil da spielen einige Spielerinnen, die ich mag. Es sind bei mir Eintracht Frankfurt, Bubble und ein bisschen DFB-Frauen, weil die schon einen sehr guten Social-Media-Auftritt haben und dann einfach sehr viele so Challenges oder so gemacht haben, auch aus den vergangenen Jahren. Wenn die dann irgendwie in einem Trainingslager sind oder so. Und davon habe ich sehr viel auf meiner For You-Page. Ja. Weil mich, glaube ich, und das ist eben auch so, der Herrenfußball, der hat mich früher nicht gecatcht. Aber der Frauenfußball war es eigentlich, der mich so da reingebracht hat, weil gerade unsere DFB-Frauen so nahbar sind irgendwie, auch in ihren Formaten, also mit den Sachen, die sie machen. Und ich mich da so irgendwie angesprochen gefühlt habe oder gesehen habe, dass ich so dachte, ja, die sind voll nett und irgendwie catcht mich das.
Die sind voll nett.
Die sind voll nett. Die
geht
sind voll
gar
nett
nicht um den können, Sport, die sind
doch,
voll nett.
Doch, und damit und dann kam ja die Obsession vom Fußball. Boah, hier ein hin und her gestottere.
Mhm.
Aber ja.
Ja.
Videos, Fußball-Bubble.
Ja, also die TikTok-Bubble der Woche, falls ihr jetzt gerade das erste Mal zuhört, das ist einfach, eine TikTok-Bubble ist, sage ich mal, wie so ein Loch, in das man fällt, nicht negativ, sondern du kriegst halt nur TikToks oder Reels von einem bestimmten Thema reingespült, weil der Algorithmus das natürlich erkennt,
ja,
dass du dich dazu informierst oder dass du da interagierst.
Ja.
Und da ist man ja oft mal so drin. Und da haben wir uns irgendwann mal vor ein paar Folgen mal gesagt, du, wir sagen jetzt einfach mal immer unsere TikTok-Bubble der Woche. Ich freue mich auch, dass sich das durchgesetzt hat, weil es ein Vorschlag von mir war.
Und ich finde aber auch, das ist so eine gute Inspiration, weil manchmal...
Ja, es ist...
Weiß ich nicht. Einfach so an Themen eine gute Inspiration.
Ja, und wir kriegen ja auch oft Feedback zu unseren Favoriten und dass es eine Kategorie ist, die ihr sehr mögt.
Ja.
Weil wir dann nochmal ein bisschen offener sprechen, ein bisschen, ich sag mal so...
Ein bisschen lockerer sind. Da kann man auch ein bisschen besser seine Persönlichkeit zeigen als in so einem Kriminalfall, weil der halt berechtigterweise einfach ein bisschen ernster sein muss.
Genau, und das ist auch so und das wollen wir uns auch beibehalten, aber... Dadurch, dass wir immer so positives Feedback zu den Favoriten bekommen, finde ich es ganz nett, noch eine zweite Kategorie mit einzustreuen, die auch ein bisschen ins Lifestyle-Thema geht, wo wir auch nochmal zeigen können, hier, das sind die Sachen, die uns interessieren und dass ihr auch nochmal ein bisschen mehr Gequatsche, Überdosis Gesabbel von uns
bekommt.
Genau.
Das ist richtig.
Ja. Schön.
Und damit beenden wir die heutige Folge.
Yes.
Lasst uns auf jeden Fall wissen, was ihr zum Fall denkt. Und auch, falls ihr irgendwelche Anmerkungen zu unseren Favoriten oder auch zu unserer TikTok-Bubble habt, ihr könnt uns auch auf jeden Fall mal mitteilen. Am besten in den Kommentaren einer der Beiträge.
Wir laden jetzt auch Reels hoch zu den Folgen.
Ja.
Da könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Also es muss nicht in dem Feed-Beitrag sein.
Die Überdosis Plussies, Überdosis Crime Plussies, die können jetzt mal bei Patreon reinschauen und uns einen Kommentar da lassen, was eure TikTok-Bubble momentan ist. Denn ihr könnt unsere Folgen, falls ihr gerade nur hören solltet, auch sehen. Bei Patreon, schaut in unserer Episodenbeschreibung vorbei. Da gibt es nicht nur die Folgen früher als für alle anderen, nämlich immer schon dienstags.
Mittwochs,
also Dienstagnacht auf Mittwoch.
Genau.
Sondern eben auch als Videofolge. Und ihr habt hier sicherlich verstreut in der Folge immer mal wieder ein paar Bilder gesehen.
Oh yes.
Von dem Fall. Also ist das auf jeden Fall ein deutlicher Vorteil. Und ihr unterstützt natürlich damit auch den Podcast und die Projekte, die so anstehen. Über das wir vielleicht vorhin auch schon gesprochen haben. So ein kleines bisschen angerissen.
Ja, genau.
Ihr erinnert euch.
Und ihr könnt uns da zum Beispiel nämlich auch in die DMs sliden. Bei Patreon, da sehen wir es nämlich ohne Zweifel immer, da geht es auf jeden Fall nichts unter.
Ja.
Denn da ist es einfach ein bisschen gefilterter und wir können da sehr entspannt in den Austausch gehen. Ich finde die Funktionen da super.
Ja.
Und wir freuen uns auch, dass so viele Leute jetzt mittlerweile schon in unserem Überdosis Crime Plus Space mit drin sind.
Ja.
Ich war sehr überrascht, dass es so gut angenommen wurde. Ich freue mich sehr und... Dann machen wir mal so weiter, immer lang hin, wa?
Immer lang hin und damit bleibt uns nichts anderes übrig, als mit Schönos abschließenden Worten.
Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig.
Die Folge zu beenden, passt auf euch auf, habt's fein. Bis nächste Woche und ihr genießt jetzt mal noch euren Tag. See you later, Alligator.
Was macht ihr? After Wild Crocodile.
Ich finde schön, dass ich das so etabliert habe.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.